Es müsste nicht anders sein. Herzlich willkommen, Tassli. Und alle anderen. Nein. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen heute Abend zum Gottesdienst, diesem wunderschönen Samstag. Schön, seid ihr alle gekommen, trotz dem Wetter. Es muss schon etwas Gutes sein. He? Sonst kommt ihr dann einfach nicht daher. Und das liegt nicht an mir. Das liegt nicht an mir, das liegt eben genau dem Gott. Das liegt eben genau dem Gott, warum wir da sind. Und um den geht es. Und wir sind wieder dran am König David. Und wenn ihr jetzt das erste Mal da seid, könnt ihr die anderen 17 Teachings, die bis dahin gekommen sind, noch nachhören. Dann wisst ihr, dass wir jetzt über das reden, wo wir reden. Nein, aber wir sind schon länger am David dran, offensichtlich. Und wir waren vorher relativ lange am Saal dran. Und es ist einfach hochinteressant zu sehen, anhand der Menschenleben, auch gerade speziell im Alten Testament, wie der Herr prophetisch die Menschen abgebildet hat, damit wir können verstehen und erkennen, wie es funktioniert. Es sind so gebige Bilder, die Menschen. Wir können uns so gut mit diesen Menschen identifizieren, dass ganz viele sagen, ich kann mich so gut identifizieren mit dem Saul oder mit dem David oder mit dem auch immer in dieser Situation. Weil es einfach Menschen sind, wie du und ich. Und der David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, hat ein paar ganz, ganz spannende Eigenschaften, die wir in den letzten paar Mal angeschaut haben. Und auch seine ganzen Kämpfe, die er mit seinen Finden hatte, ist ja auch ein prophetisches Bild für unseren Kampf, den wir haben mit unseren Finden. Und gerade in diesem Kampf, denke ich, sind wir alle extrem froh, dass wir nicht nur das komische Bild vom alten Mann, liebender alten Mann auf der Wolke mit einem strahlenden Gesicht haben, wo einfach alle schön lieb anlächeln. Da brauchen wir den Löwe von Juda. Und zwar so richtig. Wenn Anja kennt, der weiß ganz genau, wie der Löwe dargestellt ist. Und war gleich die ultimative Autorität. Und genau so ist es er. Und genau auf den Herr hat er David abgestützt. Und an den Herr hat er geglaubt. Und er war auch bereit, von dem her Konsequenzen für sein Handeln zu akzeptieren. Und das war ein Thema, das wir letztes Mal schon angeschaut haben. Und jetzt heute und nächstes Mal noch eins werden anschauen, weil es so ist, wie Dani gesagt hat, in der Leitung. Der David hat genau so barbiermässig ein bisschen am Job vorbeigeschaut. Und schlussendlich nachher genau der, der irgendwo mit dieser Frau besucht, eliminieren. Und es hat wirklich Konsequenzen gehabt. Der Nathan hat ihm das deutlich angesagt. Die erste Konsequenz wegen dem Sterben vom Kind haben wir bereits gesehen. Und jetzt kommt die Geschichte im 2. Samuel, wo man einfach die Konsequenzen vom Handeln von David sieht. Und glaubt mir, es wird nicht ein schönes Teaching nach das Mal als nächstes Mal. Es gibt nicht so ein liebes Friede, Freude, Eierkuchen-Teaching, wo man einfach an den Bauch pinseln. Der geht nicht, weil eben Gott nicht nur der liebende Gott ist, sondern der liebende Gott in aller Konsequenz. Und das ist wichtig, dass wir das wissen, dass wir das verstehen und begreifen. Unser Handeln hat Konsequenzen. Positiv und negativ. Das ist so. Und wir werden das mal über zwei Konsequenzen, die dem David verheißen worden sind, ein bisschen genauer rede ich bereits und nächstes Mal geht es um die weiteren Konsequenzen, die ihm verheißen wurden, sie aufgrund von seinem Handeln. Die schlimmste Konsequenz, die er verdient hat, die hat er nicht bekommen. Das ist ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Der David hat ein doppeltes Todesurteil gehabt. Ein doppeltes Todesurteil. Und die zwei hat er nicht bekommen. Weil du bekannt hast, musst du nicht des Todes sterben. Das ist schon, was Nathan gesagt hat. Weil das wäre die absolute Konsequenz gewesen. Das wäre die richtige Konsequenz gewesen anhand des Gesetzes vom Herrn. Und das ist wieder der Herr. In seiner Gnade hat er gesagt, nein, das ist ironisch. Ja, nein, es ist nicht ironisch, aber ich bin gnädig. Das ist wichtig. Es ist nicht das Gleiche, es ist ironisch und ich bin gnädig. Der Herr hat gesagt, ich bin gnädig mit dir, aber dennoch drehst du Konsequenzen. Nicht die, die du verdient hast, aber gewisse Konsequenzen musst du tragen. Weil das einfach dazugehört. Und das ist auch nicht etwas, was eigentlich so eine komische Vorstellung ist, sondern wenn man ein bisschen älter wird im Leben, dann merkt man, alles, was man macht, hat Konsequenzen. Das ist einfach so. Wenn man noch jung ist, denkt man manchmal, ja, jetzt komme ich davon, ohne Konsequenzen, geht ganz sicher. es ist nicht so. Ich muss dich leider enttäuschen. Wenn das noch nicht eingefangen hat, wartet nur, sie kommen noch. Sorry, tut mir leid. Es ist so. Hat sich bis jetzt immer so gezeigt. Es ist ein Prinzip vom Leben. Ein Prinzip vom Leben. Nicht nur vom Reich Gottes. Klar, der Herr hat das Leben geschaffen, darum ist es so. Unser Handeln hat Konsequenzen. Und darum schauen wir das auch an. Sonst könnte man sich darüber hinweg. Wir können es so machen wie der Chronikschreiber. Das ist interessant. Der Chronikschreiber lässt die ganzen persönlichen Eskapaden, die persönlichen Konsequenzen von David aussen. Der Chronikschreiber, also bis auf etwas, das ist wichtig, die ganze Geschichte mit der Bathseba und die Konsequenzen davon, die kommt in der Chronik nicht vor. Die andere, noch viel brutalere Konsequenz, die kommt hingegen vor. Und die kommen wir dann noch. Sorry. Es wird nicht besser, die haben den Zusammenhang dann einmal. Es wird noch schlimmer. Die Konsequenz, die kommt, will sie mehr mit dem Reich Gottes zu tun hat, die Konsequenz, die wir kommen. Darum ist sie in der Chronik auch drin. Weil der Chronikbuchschreiber hat sich entschieden, sich darauf zu konzentrieren, zu schauen, wie hat sich das geistliche Wohl vom Volk aufgrund vom geistlichen Zustand der Königin entwickelt. Und das mit David und Bathseba und allen Konsequenzen ist etwas, wo eine persönliche Situation war, wo aber, wir haben es gesehen, David versucht hat zu verstecken vor dem Volk generell, oder? Und darum ist es dort nicht reingeflossen. Beim 2. Samuel hingegen ist es reingeflossen. Und da wir den David anschauen und in die Chroniken, kommt es halt eben gleich. Ich werde euch die 2 Kapitel nicht vorlesen, das ist zu lang. Ich werde euch die erzählen. David hat mehrere Söhne von mehreren Frauen gehabt. Die ersten 6 Söhne waren von 6 Frauen gewesen. Dann hat er vor Bathseba noch vier Söhne gehabt und von anderen Frauen auch noch mehr Söhne. Und das hat einfach grundsätzlich immer ein bisschen Schwierigkeiten gegeben. Offensichtlich ist das Thema David und Frauen eine gewisse Challenge gewesen. Das hat er weitervererbt. Salomo und Frauen ist schlussendlich noch eine größere Challenge geworden. Genau. Wie ist es gegangen, jetzt 5 Füße gewaschen? Genau. Der David hat regiert einfach so weiter, wie es war. Und nachher ist es so gewesen, hat einen Sohn gehabt namens Amnon, der älteste. Er hat einen Sohn namens Absalom, der zweite älteste. Der absolute Schwester namens Tamar, das war eine schöne gewesen. Der Amnon hat sich verliebt in seine Halbschwester. Er ist krank geworden vor Liebe. Da ist der Begriff fast schon drin. Aber nichts Neues unter der Sonne. Denkt nicht, es gibt irgendetwas Neues, was die Bibel nicht kennt. Ha! Da täuscht er nicht. Die Bibel kennt alles. Und nachher, in seinem Zeug geht er zu einem Freund und erzählt ihm das. Und der Freund gibt ihm ganz einen guten Rat, in seinen Augen. Und der gute Rat führt dazu, dass er schlussendlich seine Schwester schändet. Und sie nicht nur schändet, sondern sogar irgendwo vor sich jagt, weil schlussendlich aufgrund von Lust mehr Frust entsteht. Wie die nächste Mal noch wiederholt, ist das Thema. Und nachher ist es so, der Absalom tut seine Schwester ein Stück weit besänftigen und schmiedet nachher einen Plan. Und 2 Jahre später organisiert er den Bass und lässt seine Brüder eliminieren. Irgendwie kommt ihm das bekannt vor. He? Ist ein Muster, lässt eliminieren. David hat das gemacht mit Uria. Der Absalom macht es mit seinem älteren Bruder Amnon. Oder? Der Absalom schlussendlich hat ziemlich Stress wegen dem. Flieht, ein interessanter Ort her, schauen wir ihn an. Und nach gewisser Zeit kommt er zurück, weil ein Mann namens Joab, haben wir schon ein paar Mal gehört, der David wirklich gut kennt und es nachher bringt, dass er tatsächlich den Absalom zurücknimmt. Und der Absalom kommt nach fünf Jahren wieder das Angesicht von seinem Vater zu sehen. Das ist eigentlich die Situation. Und jetzt werden wir das miteinander ein bisschen anschauen. Und ich werde damit anfangen, mit dem ersten Teil, mit der Situation, wo Amnon schlussendlich ein Problem hat oder ein Problem generiert mit seiner Halbschwester, der Schwester vom Absalom. Die Situation ist folgendermaßen: ist beschrieben, und das ist interessant. Ich werde das jetzt genau ein bisschen anschauen, was schlussendlich auch so schlimm ist, Konsequenzen sind, die der David da trägt, anhand von dem, was der Nathan ihm gesagt hat. Und was wir heute anschauen, sind die Situation, wo der Nathan gesagt hat, 2. Samuel 12, Vers 11, hat er ihm gesagt, so wie siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause. Im Vers 9 vom gleichen Kapitel heißt es, warum sie Herrn verachtet, dass du getan hast, den Mann von Uriah, den Hethit hast du erschlagen und seine Frau hast du zu ihr genommen. Genau das macht er schlussendlich dran, eine Frau zu sich genommen. Irgendeine, die ich nicht gehört habe. Oder? Aus anderen auch später kommt die Situation, dass er seinen Sohn verliert. Oder? Vers 10, in der Kapitel 12, nun soll von seinem Haus ein Schwert nimmer mehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Uriah Hethit genommen hast, dass sie deine Frau sei, so spricht der Herr. Oder? Und nachher war es tatsächlich so, dass das Schwert vom Brüder gegeneinander war und das ist der Amnon gestorben. Das ist der Ursprung von Kapitel 13 und 14. Die Konsequenz. Und jetzt. Irgendwo gibt es immer eine Situation, wo wir irgendwo herausgefordert werden. Auf irgendeinem Gebiet haben wir irgendwelche Schwächen. Und offensichtlich hat Amnon eine Schwäche gehabt für die Tamar, für die schöne Frau, oder? Und am Anfang ist noch interessant. Der Vers 2, 13. 2. Samuel 13, Vers 2 heißt es, und Amnon grämte sich, sodass er fast krank wurde, um seine Schwester Tamar willen, denn sie war eine Jungfrau und es war Amnon schien Amnon unmöglich zu sein, ihr etwas anzutun. Das ist interessant. Das ist der Anfang von seinem Problem. Am Anfang heißt es, schien Amnon unmöglich zu sein, seiner Schwester etwas anzutun. Wenn wir irgendwo mal in eine Schwierigkeit reinkommen, dann scheint es am Anfang unmöglich, das Problem irgendwie zu machen, den Fehler zu machen. Das ist am Anfang noch so. Wenn wir aber nicht aufpassen und dort nicht den Riegel schieben, dann tut sich das in unserem Kopf und in unserem Denken, in unserem Herz weiterpflanzen und weiterentwickeln, baut sich auf und führt dann, je nachdem sogar zu einem psychotisch krankhaften Zustand. Und das ist etwas, was ähnlich beschrieben ist. Der ist krank geworden aufgrund von dieser Situation und hat nachher etwas gemacht, wo in vielen Fällen, ich bin jetzt böse, in den meisten Fällen nicht hilfreich ist. Er hat mit einem Freund angefangen. Hört mich. Er hat ein Problem gehabt mit einem Freund angefangen und mit einer Freundin angefangen. Sie hat das Problem. Freunde und Freundinnen sind in Krisensituationen immer biased. Das heisst, dass sie sind immer voreingenommen für dich. Wenn du in einer Krise oder am Anfang einer Krise stehst, ist ein Freund, wenn es um Rat geht, wie du weitergehen sollst, selten wirklich hilfreich. Er ist ja für dich. Er will dir helfen. Und ist zu fest auf deiner Seite, auf das er wirklich neutral beurteilen kann, ob das, was du machen willst, wirklich im Gesamtkontext des Universums sinnvoll ist. Ich sage es jetzt absichtlich so. Also. Weil der Freund oder die Freundin hat dein Universum. Du bist sein Universum. Darum ist sie auch dein Freund oder ist sie deine Freundin. Und wenn du dann zu so jemandem gehst, und die Weise ist, dann findet die manchmal einen guten Rat, wie du zu dem kannst kommen, was du gerne hättest, auch wenn es nicht gut ist. Und genau so ist es mit dem Jonadab. Der Jonadab war ein ganz cleverer Mann, übrigens der Cousin von ihm. Und ich sagte, los, mach das und das und das und das. Und dann noch, mach das und das und das. Und die Konsequenz ist, sie tot. Das ist seine Konsequenz schlussendlich. Ein jeden durch deine Weise, doch am Schluss führt ihn zum Tode. Das steht zweimal die Sprüche. Darum ist es wichtig und gut, wenn man in solchen Situationen irgendwo einen guten Rat sucht. Und dazu gibt es einen Haufen Themen, und das tun wir jetzt hier nicht anschneiden, sondern einfach schauen, was passiert, wenn ihr einen Freund oder eine Freundin fragt in so einer Krisensituation, wenn ihr an einem Ort seid, wo es ein bisschen schmierig wird, wie der andere, oder? Wo es nicht ganz sauber ist. Das Risiko ist sehr gross, dass es etwas schmierig ist und du den Freund fragst oder die Freundin fragst, dann wird es noch schmieriger. Und hier ist es schmieriger geworden, ganz klar. Und was passiert jetzt? Und jetzt kommt eins von den Elementen, wo wir dem David ausnahmsweise nicht nachfolgen sollten. Und zwar das mit dem Kind. Und das hat nicht geklappt. Der Amnon setzt den Plan um, den ihm die Jodab gesagt hat. Und was passiert? Was passiert? Vers 6, so legte sich Amnon hin und stellte sich krank. Also der König kam ihn zu besuchen, sprach Amnon zum König, lass doch meine Schwester Tamar kommen, dass sie mir von meinen Augen einen Kuchen oder zwei mache und ich von ihrer Hand nehme und esse. Und was macht David? Er sagt der Tamar, gang! Dort hat der David kein Gespür gehabt. Wenn es um seine Kinder gegangen ist, wenn es um seine Söhne gegangen ist, ist er blind gewesen vor Filio-Liebe. Ganz, ganz wichtig. Und das ist etwas, was mir während der Vorbereitung aufgegangen ist, ich werde über das noch ein bisschen reden. Ich rede jetzt gerade drüber. Und zwar die Situation, wenn wir Kinder ziehen, gibt es, wenn wir den Herrn kennen, mehrere Lieben, die drin spielen. Eine darf nie drin spielen, das ist Eros. Die hat dort gar nichts verloren. Absolut gar nichts. Wenn die drin kommt, ist sowieso alles kaputt. Die lustvolle Liebe, die anziehende Liebe, die willst du jetzt einfach ganz sicher nie, wenn es um das geht. Und alle denken, Filio ist die Lösung. Filio ist nicht die Lösung. Filio hat King einfach gern, das ist die Mutterliebe. Du hast auch King gern. Aber ganz häufig hat die Filio ein Problem. Sie ist zu wenig konsequent. Sie ist zu wenig klar. Sie hat einfach gern. Und das ist wichtig, das gehört dazu. Und jetzt kommt die Agape-Liebe, die entscheidendste Liebe von allen. Und was heisst Agape? Es heisst Welcome and Honor. Und was will Agape? Die sucht das beste Wohl von dieser Person. Und wenn die dominiert, dann suchst du das beste Wohl für dein Kind. Und weil du das suchst, bist du bereit, dem Kind Grenzen zu setzen. Und das machst du in Filio nicht. Und das stört. Und ich bin so aufgegangen. Das ist das Problem. Und das ist genau das ganz grosse Problem von David. Ein riesiges Problem. Er hat es nicht gecheckt, was der Amnon hier will. Er sagt, oh, der arme Amnon ist einfach krank. Oh, jetzt muss ich schauen, dass es dem Amnon besser geht. Sorry, das ist genau das, was es war. Und er ist voll darauf hineingefallen. Er geht gleich darauf runter, genau gleich darauf hin auf den Absalom. Genau gleich. Weil er seine Kinder einfach, das heisst, er hat seine Kinder geliebt und hat ihnen nie etwas verwehrt. Das kommt einfach nicht gut. Der Schuss geht total hinten raus. Und das ist ihm David passiert. Und der hat es nicht gemerkt. Und er wird sogar, ungewollt, Partner in Crime. Der David geht so darauf hin, dass er sogar einem Amnon hilft, seinen Plan umsetzen. Und das ist so nicht David-like. Im Leben, wo es um die Führung unter der Leitung vom Herrn gegangen ist und einfach um die Liebe zu den Kindern, hat er es voll im Griff gehabt. Und das ist ihm nicht passiert. Das ist ihm nicht passiert und hier passiert es ihm. Und was passiert? Tamar macht das und der Amnon, wo sie nachher ihm die Kuchen zu essen geben, vergreift sich an ihr. Und das, was er dort macht, ist ein Todesurteil. Ganz klar ein Todesurteil zu dieser Zeit. Wieder die gleiche Situation. Der David macht etwas, das Todesurteil verdient und sein Sohn auch. Und der David macht gar nichts. Und dazu möchte ich jetzt eine Klammer auftun, die ich extrem wichtig finde. Für uns, damit wir ein bisschen verstehen können, was da ist. Ich bin froh, ich denke, in der meisten Welt geht es nicht um so etwas Konkretes, aber die Situation ist die. Wir haben alle Schwachpunkte in unserem Leben. Jetzt ist die grosse Frage, kennst du die? Kennst du deine Schwachpunkte? Und weißt du, wie du deine Schwachpunkte kannst umschiffen? Weil das ist extrem entscheidend. Der David hat es irgendwie nicht können. Irgendwann hat er es gemacht, dann, als er den Nathan beauftragt hat, den Salomo zu erziehen. Dort hat er Schwachpunkt umschifft und Halleluja, es ist gut rausgekommen. Das war die Umschiffung im Schwachbruch. Das war schon zu spät, es ist lang vorbei, der Zug ist lang abgefahren, fertig, lustig. Und es ist extrem wichtig, dass wir wissen, wo unsere Schwachpunkte sind, damit wir genau bei denen können schauen können, dass uns jemand unter die Arme greift und uns hilft, damit wir dort nicht neben uns rutschen. Und das hat der David nicht gehabt hier. Er hat da niemanden, der ihm geholfen hat. Und er ist ausgerutscht. Er hat dort schlussendlich etwas mitgeholfen, das gar nicht war. Er ist steinhässig geworden natürlich von dem her, oder? Und das ist etwas, was ich unbedingt sagen will. Wenn wir einen Schwachpunkt haben, heisst das noch lange nicht, dass unser Schwachpunkt uns verbietet, etwas zu sagen, auch wenn es um das Thema geht. Das ist etwas, was viel passiert. Ich habe ein Problem mit Anger, ich habe ein Problem mit Zorn, ich habe ein Problem mit Minderwert oder ein Problem mit Lust oder was auch immer. Und wenn jemand mit dem zu dem zu mir kommt, was auch immer es ist, dann denke ich, oh, da habe ich auch ein Problem, das gehe ich nicht dazu. Das ist genau das, was der David hier hat. Der David hat ein Problem mit diesen Themen und ich fand, da kann ich nichts sagen dazu. Ich bin fast sicher, dass es in meinem Abgang ist in diesem Bereich. Aber, das ist jetzt wichtig, weil wir so einen gewaltigen Gott haben, der uns hilft, fertig geschlafen da, Donnerwetter. Hei. Weil wir so einen gewaltigen Gott haben. Gut. Ist es so, dass wir auch in diesen Bereichen vollständig Wiederherstellung vom Herrn erfahren können. Und dann können wir dir gleich etwas sagen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist ein Unterschied. Eigentlich hätte David das, glaube ich, auch gewusst, aber irgendwo hat er diesen Punkt nicht ergriffen gehabt. Und es war schon anders damals, das ist ganz klar. Also, wichtig, wenn wir einen Schwachpunkt wissen in unserem Leben, wenn wir wissen, wo wir herausgefordert sind, schauen wir, dass wir einerseits uns nicht zu Maul vibrieren und andererseits allem voran nicht dorthin kommen, dass wir Gottes vergebende Gnade und Barmherzigkeit nicht in Anspruch nehmen. Dass wir das Gefühl haben, wir dürfen dort nichts sagen. Gott ist vergebend und gnädig und darum geht das. Und wenn wir befreit worden sind aus gewissen Themen, sind wir sogar absolute Experten, um anderen Menschen zu helfen. Ist es so? Ist wichtig. Und das ist hier einfach das Problem von David. Der David hat dort einfach nicht können durchziehen. Dort ist es wirklich schwierig geworden von ihm. Und dann wird die arme Tamar vergewaltigt. Und das Interessante ist, hört mal dieser Frau zu. Bevor es passiert, sie aber sprach Vers auf, nicht doch mein Bruder, schände mich nicht, denn so tut man nicht in Israel. Ganz klar. Das ist, genau, das ist nicht so ein Mann, man macht es nicht, sondern so tut niemand in Israel, weil das den Tod verdient. Das ist das, was sie gesagt hat. Nicht so, das macht man einfach nicht. Das war etwas dahinter in dieser Aussage, und zwar richtig. Oder? Und dann geht es weiter, und das finde ich noch speziell. Ganz interessant. Schände mich nicht, denn so tut man nicht. Tu nicht solche Schande, wo soll ich mit meiner Schande hin? Und du wirst in Israel sein wie ein Ruchloser. Sie denkt noch ein. Rede aber mit dem König, der wird mich dir nicht versagen. Heieieiei. Das finde ich gewaltig. Das finde ich absolut gewaltig. Die Frau sagt, hey, lass mal schnell, mach nicht so eine Dummheit. Frag doch den König. Ich glaube, der sagt nicht nein. Und das wäre, wenn natürlich der Mann nicht lustvoll, sondern agapemässig verliebt gewesen wäre, sicher etwas darauf eingestiegen wäre. Aber er ist nicht lustvoll verliebt, nicht agapemässig, sondern lustvoll verliebt gewesen. Und durch das war es für ihn keine Option gewesen. Er fand, und dann ist die Krise losgegangen. He? Und er hat sie geschändet. Und er hat ein Todesurteil verdient. Er hat es tatsächlich bekommen, nicht so, wie es sich gehört, aber er hat es bekommen, so schlimm wie es ist. Er hat Konsequenzen getragen, schlussendlich. Zwei Jahre später war sein Leben ausgelöscht gewesen. Und es passiert genau das, was typisch ist für die Lust. Und wer weiß, wer die Lust ein bisschen kennt, und ich bin jetzt ganz böse, ich bin überzeugt, die meisten kennen sie irgendwie, aus Lust wird Frust. Und zwar eigentlich immer. Und genau das passiert ja Amnon. Was heisst dann ganz krass, oder? Und Amnon wurde ihr überdrüssig, sein Widerwille grösser war als vorher seine Liebe. Und dann hat er sie sorry daraus noch zum Teufel gejagt. Das war der Horror für die Frau! Und sie reagiert dann auch horrormässig, wie es damals war. Ist in ihrem Jungfrauenkleid, hat sich Asche auf die Haube geschüttet und schreiend mit der Hand auf dem Kopf durchs Zeug durchgesäckelt. Das Zeichen, das du machst, wenn du wirklich geschändet wirst. Und so ist sie davon gelaufen. Und der Absalom hat es gesehen und hat sie reingenommen und gesagt, bleib bei mir im Haus. Das ist nicht so schlimm. Das ist nur eine vordergründige Beschwichtigung, sie für ihn ist eine Katastrophe für den Absalom. Eine Katastrophe, was passiert ist. So schlimm, dass er gefunden hat, der muss er weg. Gut, es war noch gäbig, er war der Älteste und er der Zweitälteste. Also fort mit dem Ältesten, also bin ich Thronfolger. Nur so ein kleiner Nebensatz. Hat so oder so egoistische Ambitionen dahinter gehabt. Aber es ist näher so gekommen, wie ich gesagt habe, aus dieser Situation. Ich fühle, das ist wirklich etwas Cooles, ist etwas absolut Frustrierendes geworden. Und jetzt kommen wir zum Absalom. Und da hat jetzt meine Frau ein paar interessante Gedanken zu dieser Person und ich werde vielleicht noch ein paar Sachen sagen zum zweiten Teil dieser Geschichte.
Genau, der Absalom. Oh, ein anderer, wir haben so manchmal über den David, jetzt merke ich plötzlich ganz andere Persönlichkeit, habe ich gemerkt beim Vorbereiten. Selbstverliebtheit war sein Untergang gewesen. Ich habe mir überlegt, der Absalom und der Jonathan sind beides, hätten beide theoretisch können Israel übernehmen können. Der Jonathan hat die Fähigkeit gehabt und der Absalom die Möglichkeit, Nummer 1 über Israel zu werden. Der Jonathan war ein Weise und unerschrocken, ein Thronanwärter. Und der Absalom ist aus dem David seiner grossen Nachkommenschaft gekommen. Er war Sohn von einer Königstochter, schön, beliebt, selbstbewusst und machtversessen. Und er hat ein tragisches Ende genommen. Wie merkt, sein Leben ist in 3 Etappen. Wir haben heute noch nicht das ganze Leben vom Absalom. Die erste Etappe ist Aufstieg, die zweite Etappe ist Höhepunkt und die dritte Etappe ist Absturz. Das war im Absalom sein Leben. Genau. Im 2. Samuel 3 gehen wir noch zurück, wo der Absalom auf die Welt kam. 2. Samuel 3, 2 und 3 heisst, und es wurden David Söhne geboren zu Hebron. Sein erstgeborener Sohn war Amnon von Ahinoam, der Jezreeliterin, der zweite Kilab von Abigail, der Frau des Karmeliters Nabal, der dritte Absalom, der Sohn der Macha, der Tochter Talmais, des Königs von Geshur. Also, erster Sohn Amnon, älteste. Der zweite, der Kilab von Abigail, der kommt nie mehr vor. Sehr wahrscheinlich ist der ganz jung gestorben. Dritter Sohn Absalom. Geshur war ein kleines Königreich in der Gegend von Galiläa. Also, im Absalom beide Eltern Baals Blut. Vaterkönig, Mutterkönig. Hat nicht auch Kinder von David? Der Absalom ist zu Hebron auf die Welt gekommen. Dort war der David erst über Juda König. Der Absalom hat miterlebt, wie der David über alle 12 Stämme König wird und zur höchsten Berühmtheit gelangt. In dieser Zeit war er der. Er ist mit auf Jerusalem gezögelt. Das hat er miterlebt. Der Absalom, merkt man so, war nicht der Typ, der seinen berühmten Eltern in den Selbstwert geklaut worden ist. Das war nicht der Fall. Sondern wegen seinen berühmten Eltern, habe ich das Gefühl, hat er von klein auf das Gefühl gehabt, ich bin etwas Besonderes. Werden wir auch noch ein bisschen sehen, was er denn so Besonderes gehabt hat. Genau, also und die Geschichte von da noch heute im 13.1, dort heisst es, und es begab sich danach, Absalom, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester. Die hieß Tamar und Amnon, der Sohn Davids, gewann sie lieb. Also der Amnon hat sich in seine Halbschwester verliebt, war Halbschwester ja, beide der David das Vater hatte, und in Absalom seine ganze Schwester. He. Er hat den Cousin gefragt, wie der Marc schon gesagt hat, er ist nicht Gott der Nathan, hätte man ja auch fragen können.
Das wäre weise gewesen.
Denke, so er hat auch die Antwort bekommen.
Sehr gut.
Nee. Darum hat er den Cousin gefragt. Immer wichtig, wir wissen, wen wir gehen fragen.
Darum gehen wir eben zu den Freunden.
Genau, auch mit der Freundin kann ich viel besser reden. Logo.
Ich verstehe mich viel besser als du als Leiter.
Genau. Und der Cousin war anscheinend auch clever, weil sein Plan hat funktioniert. Er hatte noch ein paar Clevere in dieser Verwandtschaft. Habe ich gemerkt. Also Cousin war ja im David, sein Bruder, der Sohn. Dort hatte es noch ein paar, die wirklich clever waren. Oder der ist halt als das bekannt gewesen. Der kommt später noch einmal genau. vor. Der hat schon einen Einblick gehabt und gewusst, hey, du willst das, also musst du das machen. Hat ihm den richtigen Tipp gegeben. Und es ist zu einer Vergewaltigung gekommen. Absolute Katastrophe. Absolut unterste Katastrophe schon geladen. Das ist passiert. Und gemäss dem Gesetz aus dem 3. Mose, Todesstrafe für Amnon. Auch das, so zuerst sie unbedingt wollen und nachher war der Hass grösser. Auch die merkt man, es war so schief. So schief, so falsch. Genau. Die Geschichte hat am Hof die Runde gemacht, das hat man gehört. Teil haben die Tamar gesehen, davon springen. Auch dort, der eine hat diesem erzählt, der hat diesem erzählt, der David hat es gehört, hat gerade mal einen Wutausbruch gehabt. Genau, hat es aber damit bewenden. Verrückt werden in Kindererziehung und nachher nichts machen. Auch Katastrophe. Genau, im 21-22 heisst, und als der König David dies alles hörte, wurde er sehr zornig. Aber er tat seinem Sohn Amnon nichts zuleide, denn er liebte ihn, weil er sein Erstgeborener war. Doch Absalom redete nicht mit Amnon, weder Böses noch Gutes, denn Absalom hasste Amnon, weil er seine Schwester Tamar geschändet hatte. Und jetzt sagt er, eben, wie der Marc schon gesagt hat, sagt er, Tamar, hier kommt zu mir ins Haus, mach nichts mehr, ja, er hat nicht mit dem geredet. Und der Absalom ist auch, er war schon clever gewesen. Er hat gerade nicht viel den gleichen gemacht, aber in seinem Kopf hat es angefangen zu werken. Und er hat 2 Jahre einen Plan ausgestudiert. 2 Jahre ist es gegangen, bis er zur Tat gekommen ist. Aber sein Ziel war fest gewesen. Hat er eigentlich vom Gesetz her auch ein bisschen dürfen, ein bisschen aber gleich. Er hat niemand dürfen umbringen, aber der andere hat Todesstrafe verdient. Was auch immer. Er weiss nicht, wie er sich entschuldigt hat, ob er sich überall hat. Er hat gewusst, was er will. Genau. Und was der Marc schon gesagt hat, er hat die Situation schon noch recht kalt zu seinen Gunsten ausgenutzt, weil er der Nächste war. Der Amnon soll ein König werden. Wenn wir den liquidieren, wird er es. Das hat er gewusst. Genau. Und eben der Kilab, der Zweite, nicht mehr da. Also ist der Absalom zum David gegangen. Dann eben die Zeit, er hat es nicht gejuffelt. Er war nicht einer, gewesen, der Plan heute. Wir haben es manchmal so pressant, wenn die Sache gerade umsetzen. Er hat sich wirklich Zeit gelassen. Das war auch Weisheit gewesen. Im negativen Sinn natürlich. Aber Absalom ist zu dem David gegangen und hat zuerst gesagt, er wollte den ganzen Hof einladen. Er hat schon gewusst, wie der David reagiert. Nein, das ist viel zu teuer. Nein, das musst du nicht machen. Lass doch nicht alle ein. Hat er alles gewusst, hat sich alles überlegt. Er hat gewusst, er sagt mein Vater, nein. Mach doch das nicht. Hat er gesagt, ja, aber einfach meine Brüder. Weisst du, so ein Fest unter Brüdern. Er hätte nicht können sagen, ich will nur den Amnon zu mir heimnehmen. Er hat nie funktioniert. Er hat auch gesagt, hey, einfach so ein Fest unter Brüdern. Im 13.27 heisst, dann nötigte ihn Absalom, dass er Amnon und alle Söhne des Königs mit ihm gehen ließ. Ja. Und der David hat es einmal mehr erlaubt. Der Absalom hat nicht nur genug Selbstbewusstsein gehabt, sondern auch das Gespür für den richtigen Moment. Ich glaube, auch vorher hat das nicht funktioniert. Es hat 2 Jahre Zeit gebraucht. Als der David nicht gerade überhängt, ah, der will noch mit Amnon etwas machen. Er hat Selbstbewusstsein gehabt, ein gutes Gespür für den richtigen Moment. Und der Absalom hat ohne zu zögern seinen Plan in die Tat umgesetzt. Der Amnon ist umgebracht worden an diesem Fest. Er sagt, lasst ihn noch ein bisschen trinken. Die bringen ihn um. Ich habe die Verantwortung, müsst keine Angst haben, hat es nicht selber gemacht. Genau, es hat einen riesen Tumult ausgelöst. Ja. Die Königssöhne sind alle zurückgaloppiert mit den Eseln. Trotzdem muss ich wirklich aus eigener Erfahrung weiss, dass Esel überhaupt nicht gut können galoppieren.
So ist es, gell? Ja.
Da muss man recht lange üben, bis die können galoppieren. Aber anscheinend, dann haben sie es noch können. Genau. Die Königssöhne sind auf den Eseln zurückgaloppiert. Und zuerst ist ja die Nachricht zum David gekommen, alle deine Söhne sind gestorben an dem Fest. Und nachher ist der Cousin gekommen, wieder der Jojadab, oder wie hat er
gesagt?
Jonadab. Ist gekommen und hat gesagt, nein, David, hab nicht allzu fest Angst, der hat ganz sicher nur den Amnon umgebracht. Mehr nicht. Und schon hat man es gehört, Stauben und Käse oben und alle sind zurückgetreten gekommen auf diesen Eseln. Und wohin ist der Absalom? Zu seinem Grossvater. Immer ein guter Ort, um flüchten. Zu seinem Grossvater, der war König von Talmai. Also, der hat Talmai geheissen und war von Geshur. Er ist unterdessen, hat das alles ausgerechnet. Da gibt es ein riesiges Ding bei dieser Ermordung, aufräsen irgendwo hin. Bis das ankommt, habe ich schön Zeit, nach Geshur zu gehen. Und das hat er gemacht, ins andere Königreich. Der war eben König, sein Grossvater von Geshur, gleiches Königreich, und ist zu dem gegangen. Und der hat sicher Freude gehabt, ist sein Enkel gekommen und ist sicher auch angetan gewesen, dass der Absalom König werden über ganz Israel. Hat dann ganz sicher auch gebesselt. Und hätte ihm vielleicht jetzt auch noch etwas geholfen, in dieser Zeit, als er bei ihm gehockt ist, überlegen, wie könnte man das anstellen, dass du König wirst von ganz Israel. Ich weiss nicht, wie viel der Absalom einfach vorher schon alles geplant hat. Das hören wir das nächste Mal, wie das weitergekommen ist. Genau, und der Absalom hat Gras über die Sachen wachsen und war dort dann bei seinem Grossvater. Einmal ein anderer Königshof, ein bisschen kleiner, aber auch ganz nett. Genau, es ist Gras darüber gewachsen, was man Absalom lassen muss. Er war zielstrebig, hartnäckig und hatte Ausdauer.
Drei Jahre
war er dort, genau. Und dann heisst er, David hat schon auch lange Zeit nach seinem Sohn. Und eben, er hat seinen Söhnen nicht die Bestrafung gegeben, die sie verdient hat, weil sein Herz an diesen prächtigen Sprösschen gehangen ist. Das, was Marc vorhin schon gesagt hat, hat nicht ganz die richtige Liebe für seine Söhne gehabt. Ja, man hat schon auch überlegt, warum, sagt der Halbbrüder, der Salomo, in den Sprüchen, wer ihn lieb hat, der züchtige ihn bei Zeiten. Lesen mal Sprüche mit dem Hintergedanken, wer sie geschrieben hat. Der Salomo, der war auch an diesem Fest dabei gewesen. Der war recht jung dann. Er hat das miterlebt, wie sie auch die Brüder umgebracht werden. Warum sagt er nachher in den Sprüchen, wenn du den Sohn hast, dann züchtige ihn bei Zeiten? Und wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn, sagt er. Salomo, der hat auch seine Erfahrungen gehabt. Ich habe plötzlich gemerkt, dass manchmal die Sprüche im Zusammenhang anschauen. Warum schreibt er das? Einfach so kommst du nicht auf die Idee, sagt, wenn du den Sohn hast, züchtige ihn bei Zeiten, nachher ist es zu spät. Ja. Genau gewusst, warum er das sagt.
Er hat manchen älteren Brüder, was nicht funktioniert. Und zwar wirklich nicht. Und zwar richtig nicht.
Ja, und nachher denke ich, dass ihn zu einem weisen Mann gemacht hat, hat Henne viel schon gesehen. Also jung. Manche Situation schon zugeschaut. So als Zeit, keine Ahnung, wie alt war der denn? Weiß nicht. 15, 16? Keine Ahnung. Vielleicht nicht einmal. Weiß auch nicht genau, ob er dabei war, hat es auf sicher mitbekommen. Genau. Also unsere Söhne sollen wir bei Zeiten züchtigen. He? Warten nicht, bis es spät ist. Selbstvertrauen kann kippen in eine Selbstüberschätzung. Und Selbstüberschätzung ist viel der erste Schritt in einer Kette von unerfreulichen Ereignissen. Das ist im Absalom passiert. Sehr überzogen von sich selber. Und er hat sich auch von selber überschätzen. Genau. Die Sache ist weitergegangen, 2. Samuel 14, es kommt zu einem strahlenden Sieg für einen Absalom. Der Absalom hat eben im Exil gelebt, bei seinem Grossvater. Aber dann hat er einen Verbündeten am Hof bekommen, nämlich gerade per Zufall den General Joab. Er hat recht weit oben wieder eingegriffen. Wie der Kontakt wieder entstanden ist, das weiss ich nicht. Auf jeden Fall ist der Joab sein Verbündete geworden. Der Joab war eigentlich geübt drin, den David an den Punkt zu bringen, den er wollte. Jetzt hat der Joab, ist schon noch lustig, man hat ja die Geschichte, wo der Nathan zum David kam und ihm die Geschichte erzählt hat von dem Mann mit dem Schäfli, wisst ihr noch von letztes Mal. Die Geschichte erzählt mit dem Mann mit dem Schäfli, der arme Mann, nur ein Schäfli hat, der reicht ganz viel, der reicht kommt besuchen und nimmt dem armen Schäfli und sagt nachher, das bist du selber. Und der David hat darauf reagiert und hat gesagt, hey, besündig, und hat alles umgestellt. Jetzt probiert der David genau das Gleiche noch ein, ist einfach selber. Der Nathan war nicht dabei gewesen. Der Joab hat Der Joab macht jetzt einfach genau das Gleiche noch eins, weil er gewusst hat, der David reagiert gut auf so Geschichten. Und zwar nimmt er eine gescheite Frau, sagt ihr, was sie muss sagen, schickt sie zum David und macht genau das gleiche Spiel noch eins mit ihm. Und klopft der David weich. Der David merkt zwar zuletzt, sagt er plötzlich, hä? Hat er Joab geschickt? Und sie sagt, ja. Genau. Und er hat das Ziel erreicht. Im 1423 heisst, machte sich Joab auf und zog nach Geshur und brachte Absalom nach Jerusalem. sind wir reich, der Absalom ist wieder daheim. Nach 3 Jahren. Darf zwar der Vater nicht sehen, das Angesicht nicht vor dem König sehen, aber er lebt wieder in Jerusalem und er kann weiter an seinem Plan studieren, wie könnte hier noch König werden. Genau, nach 2 Jahren ist es ihm verleidet und schickt jemanden zum Joab und will mit ihm reden. Der Joab will nicht mit ihm reden. Schickt er noch einen Schöpfer, will immer noch mit dem Joab reden. Der Joab will nicht mit ihm reden. Dann sagt er seine Knechte, kommt, zündet mal im Joab sein Gerstenfeld an. Das ist gerade nicht meinem zu, vielleicht kommt er dort. Tatsächlich, der Joab kommt und fragt, warum zündest du mein Gerstenfeld an? Als sich der Joab so provozieren von ihm, hat mich schon noch ein bisschen erstaunt. Aber hat er gemacht. Genau, und der Absalom wird ungeduldig und sagt, jetzt habe ich 5 Jahre meinen Vater nicht gesehen, ich will ihn nicht sehen. Entweder sagst du jetzt meinem Vater, er führt mich wieder ein, ich bin König, ich bin wieder sein Sohn, oder soll eine Gerichtsverhandlung geben über die ganze Situation und dann schauen wir mal. Er weiss ja schon, ganz im Unrecht bin ich ja nicht. Der Amnon hat ja eigentlich den Tod verdient nach dem Gesetz. Also wir machen eine Gerichtsverhandlung oder ich kann wieder vor dein Angesicht kommen. Der David lässt sich erweichen und ja, die ganze Sache wird rehabilitiert und der Absalom ist wieder Sohn. Ein grosses Etappenziel hat er erreicht. Wieder angenommen vom König, hat der König wieder gesehen, hat ihm so die Füße geküsst. Ja, Allah. Alles wieder gut. Über Absalom steht nicht an einer Stelle, dass er irgendwelches Wort von Reue gebraucht hat oder um Vergebung gebeten hat. Er hat einfach gelebt. Er hat nie über seine Taten getrauert, sondern er hat immer die nächste Tat anreissen. Eine Tat, die nächste, dann wieder zurück, ich will wieder zum König. Immer das nächste, das nächste. Keine Reue, keine Bitte um Vergebung, nichts. Das war der Absalom. Was auch noch sein Charakter war, würde ich euch gerne schnell zeigen. Es steht im 14, 25 und 26. Es war aber in ganz Israel kein Mann so schön wie Absalom. Und die hatten schöne Männer gehabt. Die sagen, es muss ein Prachtkerl sein. Und er hatte dieses Lob vor allen, von der Fußsohle bis zum Scheitel, war nicht ein Fehl an ihm. Und wenn man sein Haupt schor, das geschah alle Jahre, denn es war ihm zu schwer, sodass man es abscheren musste, so wog sein Haupthaar 200 Schekel nach dem königlichen Gewicht. Das sind, ich bin noch nachschauen, über 2 Kilo. 2 Kilo Haar jedes Jahr. Die Haare werden dem auch noch zum Verhängnis. Irgendwann hat er sie vergessen zu schneiden. Aber... Genau, das war der Absalom. Von Fußsohle bis zur Scheitel ein schöner Mann. Und er hat gewirkt. Der Absalom ist, das sehen wir, der Absalom ist wirklich beliebt. Der Absalom, er hat auch keine Kurzschlüsse gemacht, das merken wir hier. Er war überlegt, er war sehr beliebt, er war noch schöner als beliebt. Ja, das Ganze ist wirklich im Nathan seine Wort. So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause. Das ist passiert. Geht das nächste Mal weiter mit dieser Geschichte? Es wird immer interessanter. Es ist wirklich einfach krimimässig, die Bibel. Ich habe nie auf so Ideen, was da drin steht. Ja, der Absalom war der Absalom. Keine Reue, keine Bitte um Vergebung. Schön und selbstbewusst. Wir müssen uns selber überlegen, ja, auch bei diesen Figuren, die wir sehen, wer will ich denn sein? Was für einen Charakter will ich? Was eifere ich nachher? Was für Entscheidungen treffe ich? Und sind Entscheidungen, es geht nie von heute auf morgen, ich merke es hier wieder. 5 Jahre dazwischen, bis er wieder Königssohn war. Was will ich für mich, für meine Kinder, für meine Umgebung? Was für Entscheidungen treffe ich?
Genau, der Absalom hat ganz klar seinen Weg beschritten. Und wir haben jetzt die erste davon gesehen, dass mir jetzt sehr gut beschrieben, wie er war. Und ich möchte einfach nur ganz kurz noch 2 Sachen aus dem 2. Absalom mit nachschauen von dem her. Und einfach ein Element, das wichtig ist, ist gerade links der Mann namens Joab. Ich glaube, lustigerweise war es nicht mal der Absalom selber, der auf die Idee gekommen ist, sich zu verbünden. Weil da steht, 2 Samuel 14, Joab aber des Hundes Zeruja merkte, dass der König, dass des Königs Herz an Absalom hing. Der Joab, wir haben es mal, da ist schon einer, der noch Todesstrafe verdient hat, der immer noch lebt. Da hat relativ viel von denen in dieser Geschichte. Was für eine ruchlose Bande. Das war ein sensationeller General, absolut sensationeller Strateg und er hat die Sprache von David gekannt. Also, was mir so gut gesagt hat. Und er hat gemerkt, David, der hängt immer noch dem Absalom, oder? Jetzt ist er schon 5 Jahre, jetzt ist er schon 3 Jahre weg gewesen, und dann hat er gefunden, okay, jetzt muss ich irgendetwas unternehmen, dass der David wieder friedlicher wird und glücklicher wird und sein Herz ein bisschen ruhiger wird. Und der Absalom hat das gefunden, das kommt ihm natürlich absolut gelegen. Aber ich weiss, der Joab war nicht dem Absalom sein Verbündeter gewesen, schlussendlich. Es kommt noch leicht anders, der schlussendlich. Ganz leicht. Und Joab hat auch Erfahrungen gehabt und hat die Geschichte von Abigail kennt. Eine weise, kluge Frau, die kann David eine Message bringen. Und genau so macht er es. Organisiert eine Frau, erzählt ihre Geschichte, setzt es genau richtig auf und die Frau macht es genau, wie der Joab gesagt hat. Und das Interessante, auch wieder hier, ob schon auf Geschichte reagiert, auch letztes Mal hat er reagiert, und zwar relativ intensiv, hier merkt er wieder nicht, dass es um ihn geht. Das ist noch speziell. Oder? Weil die Frau erzählt die Geschichte, oder? Und nachher am Schluss sagt sie schlussendlich von dem her, oder? Sie sprach, Vers 11, Kapitel 14. Der König möge doch den Namen des Herrn seines Gottes nennen, damit der Bluträcher nicht noch mehr Verderben anrichte und sie meinen Sohn nicht vertilgen. Er sprach, so war der Herr lebt, es soll kein Haar von deinem Sohn auf die Erde fallen. Und die Frau sprach, lass deine Magd deinem Herrn König etwas sagen. Er sprach, sage an. Die Frau sprach, warum bist du so gesinnt gegen Gottes Volk? Denn da der König nun ein solches Urteil gefällt hat, ist er ein Schuldiger, wenn er den nicht zurückholen lässt, den er verstoßen hat. Ganz spannend, wie die kluge Frau allem voran die richtige Art und Weise geht, aber auch wie der Joab gewusst hat, wie bringe ich es her, dass er David schlussendlich das macht, wo eigentlich ihm wieder Ruhe gibt, oder? Weil er war unruhig, weil sein Sohn nicht rum war. Und so ist nachher die Geschichte weitergegangen und wäre jetzt extrem interessant, aber das mache ich jetzt nicht, den Dialog jetzt hier miteinander anzuschauen, was da genau die Frau dem Mann sagt, dem König sagt, ist mega interessant, ganz spannend, das Gespräch dort. Hat aber relativ wenig mit dem Rest zu tun, darum tun wir das jetzt ausklammern. Das Einzige, was interessant ist, Vers 8, der König Amante sprach zu der Frau, verhehle mir nicht, was ich dich frage. Die Frau sprach, mein König, mein Herr, der König, rede. Der König sprach, ist nicht die Hand Joabs mit dir und alledem? Das hat er erkannt. Der Joab hat er erkannt und Joab seine Muster hat er erkannt. Das war spannend, weil vorher hat er es mir gut gesagt, nicht erkannt oder absolut gesagt, komm, lass doch meine Brüder zu mir kommen zum Feiern. Auch dort hat er es nicht gemerkt. Das Schemata der Söhne hat er nicht durchschaut. Wirklich nicht, der David. Und das ist ihm wirklich zum Verhängnis geworden. Oder? Und so ist er schlussendlich nach interessanten Zwischenfeldern der Absalom tatsächlich wieder zurück an Königshof kommt. Und es geht dann ziemlich fürchterlich weiter das nächste Mal. Ich finde einfach hier in diesem Abschnitt extrem spannend, wie man sieht, dass auch ein Mann nach dem Herzen Gottes ab und zu wirklich Bereich hat, wo er schwach ist. Wir haben alle irgendwo unsere Blindspots. Orte, wo wir einfach nicht im Griff haben. Und dort ist es so wichtig, dass es Leute hat, die uns irgendwie decken da drinnen. Auch vor allem der Herr, logischerweise. Der Herr ist gnädig in dem drin und kann uns die aufdecken oder zudecken, je nachdem, was nötig ist. Und dann kann er uns Leute zur Seite stellen und uns helfen, die zu erkennen, damit wir lernen, mit denen richtig umzugehen. Das ist für mich eigentlich schlussendlich für uns, wenn wir die Geschichte anschauen, eines der wichtigsten Elemente im Ganzen. Weil wir denken, oh, das machen wir einen Weg, wie es da läuft. Hoffen wir zumindest. Aber was wir lernen können, ist wirklich, okay, es gibt Blindspots, es gibt Schwachpunkte, es gibt Bereiche, wo ich wirklich nicht gut bin. Wie kann ich die irgendwo abdecken, damit mir dort nicht irgendetwas passiert, was nicht gut ist? Und wie komme ich dort, wo ich irgendwo mal ein Problem hatte, daraus raus? Und das ist jetzt wichtig, das kann jetzt einfach alles sein. Das kann von Angst, Minderwert, Stolz, Zorn, Lust, Geldgier, you name it. Irgendetwas kann dein Schwachpunkt sein. Ängstlichkeit. Das Thema, das mir einfach immer durch den Sinn kommt. So Sachen. All das, diese Schwachpunkte, die kann der Herr adressieren. Und mit denen kann er etwas machen. Und die kann er entsprechend wegen auch dazu decken. Und uns helfen, mit denen richtig umzugehen. Und das ist so, ich merke, wo wir denken, hier auf dieser Geschichte wirklich rausnehmen, schauen wir auf das, dass wir diese Schwachpunkte entsprechend nicht haben. Und wenn ihr mit dem Amnon oder Absalom könnt identifizieren könnt, ich glaube, dann wisst ihr eindeutig, was Sache ist, dass sie entsprechend eine riskante Manöver. Und die riskanten Manöver führen einfach zum Tod. Das ist relativ simpel in diesem Fall. Und zwar bei beiden. Bei beiden. Sie führen zum Tod. Das ist so. Meine grosse Hoffnung ist, dass wir mit den Blindspots lernen, die anhand von dieser Geschichte, dass wir die nicht haben, damit so Zeug nicht passiert, wie im David passiert ist, mit seinen Söhnen. Genau. Amen. So, unsere Worship-Leiter ist verschwunden und alle anderen sind an einer Hochzeit.